Herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß.
Hey, so schön. Ich möchte mit euch gleich direkt reinstarten. Und zwar ist mir vor einiger Zeit eine relativ unangenehme Wahrheit bei mir selber aufgefallen. Ich kann wirklich den ganzen Tag Zeit damit verbringen, über Jesus zu sprechen, für Jesus auch zu arbeiten, Dinge für Jesus zu tun, aber nicht unbedingt mit Jesus zusammen zu sein. Und das passiert mir manchmal, wenn ich ehrlich bin, nicht immer, aber doch an einigen Tagen, und es macht mich nachdenklich, weil eigentlich wünsche ich mir was anderes. Ich wünsche mir einen Glaube, nicht nur der richtig ist, sondern ich wünsche mir einen Glaube, wo wirklich die Nähe Jesus spürbar ist, wo ich immer bei ihm bin, nicht nur am Sonntag, nicht nur, wenn ich in meiner Gebetszeit bin, nicht nur in stiller Zeit, sondern mitten im Alltag. Mitten im Alltag, wenn ich beim Autofahren bin, wenn ich beim Wäscheaufhängen bin, wenn ich Mails schreibe, egal wo ich bin, ich möchte auch dort einfach mit Jesus leben. Und ich glaube, diese Sehnsucht, von der ich gerade spreche, steckt auch hinter den Worten, die Jesus seinen Jüngern mitgegeben hat, als er gesagt hat, bleib in mir und ich in euch. Dieser eine Satz ist keine Aufforderung, noch mehr für Gott zu tun, sondern es ist eine Einladung, bei ihm zu bleiben. Und genau darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Aber wie lernt man das? Wie lernt man nicht nur an Jesus zu glauben, sondern wirklich mit Jesus zu leben? Und es ist wirklich interessant, dass Jesus selbst als erstes, was er seinen Jüngern beigebracht hat, war genau das. Wenn wir im Neuen Testament lesen, entdecken wir immer wieder dieselbe Einladung, sei bei mir. Und Jesus beginnt die Ausbildung seiner Jünger nicht mit einer Vorlesung oder mit einer Aufgabenliste oder mit einem Lehrbuch, das er aufschlägt, sondern er ladet zum Beispiel Andreas, einen seiner Jünger, mit folgenden Worten ein. Johannes 1,39a lesen wir, kommt und seht. Sie kamen und sahen's und blieben diesen Tag bei ihm. Andreas beginnt seine Nachfolge nicht mit einer Aufgabe, sondern er verbringt sie damit, Zeit mit Jesus zu verbringen. Oder ein anderes Beispiel, was wir von Maria lesen, die auch Jesus nachgefolgt hat, das lesen wir in Lukas 10,39. Maria, ihre Schwester, setzte sich zu Füßen von Jesus hin und hörte ihm aufmerksam zu. Was für ein schönes Bild, oder? Sie macht nichts Spektakuläres, sondern sie sitzt einfach nur bei Jesus. Und noch was Schönes, Markus berichtet in seinem Evangelium von der Auswahl der 12 Jünger mit folgenden Worten aus Markus 3, 14 bis 15. Dann wählte er 12 von ihnen aus, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm bleiben und von ihm lernen. Er wollte sie mit dem Auftrag aussenden, die rettende Botschaft zu verkünden und mit seiner Vollmacht Menschen aus der Gewalt dämonischer Mächte zu befreien. Also bevor sie predigten, bevor sie Verantwortung übernahmen, bevor sie die Dinge taten, die Jesus selber getan hat, ganz am Anfang, sollten sie einfach nur bei ihm sein. Sollten sie einfach nur bei ihm sein. Und das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Lektionen überhaupt. Sie liefen wirklich 3 Jahre lang Jesus hinterher. Sie sollten beobachten, zuhören, mit ihm unterwegs sein und sein Leben wirklich mit ihm teilen. Und langsam geschah etwas. Sie veränderten sich. Sie wurden Jesus ähnlicher. Irgendwann haben sie dann selber das getan, was sie Jesus tun sahen. Und deshalb kann man auch die Jüngerschaft, also die Nachfolge von Jesus, ganz einfach in 3 Punkten zusammenfassen. Das hat auch Johannes letzte Woche in der Predigt schon erwähnt. Erstens, mit Jesus zusammen zu sein. Zweitens, Jesus ähnlicher werden. Und drittens, handeln, wie Jesus gehandelt hat. Jesus beginnt aber nicht mit der Frage, was kannst du für mich tun? Warum sollte ich dich als Jünger auswählen? Sondern er beginnt wirklich mit der Einladung, sei bei mir. und das Beisammensein mit Jesus wirklich zur Grundlage des gesamten Lebens zu machen. Aber wie genau funktioniert das? Als Jesus seine Jünger berief, war das wirklich ganz einfach. Folge mir nach, war wortwörtlich gemeint. Wenn Jesus zum Beispiel nach Jericho ging, was machten die Jünger? Sie folgten ihm nach, sie liefen ihm hinterher. Wenn Jesus irgendwo an ein Lagerfeuer saß, ganz was Einfaches, was machten Jünger? Sie setzten sich mit ihm ans Lagerfeuer. Wenn Jesus auf einen Berg ging und seine Bergpredigt hielt, was machten die Jünger? Sie folgten ihm nach. Sie folgten ihm einfach nach, waren bei ihm ganz nah. Sie nannten ihn auch Rabbi, was so viel bedeutet wie Lehrer. Und damals war das Ziel eines Schülers, seinem Rabbi so nahe zu folgen, dass sein Staub auf ihn fiel. Man sagte auch, möge der Staub deines Rabbis dich bedecken. Und genau das taten die Jünger. Sie hörten nicht nur seine Lehre, sondern teilten wirklich sein Leben. Sie sahen, wie er Menschen begegnete, wie er betete, wie er Kranke heilte, wie er den Sturm stillte, wie er Kinder segnete, wie er am Lagerfeuer saß. Und wir können das heute nicht. Wir können ihm nicht genau so folgen, wie die Jünger das taten. Aber das Spannende ist, kurz bevor die Kreuzigung von Jesus war, wusste ja Jesus schon, dass auch die Jünger ihm nachher nicht mehr genau gleich folgen konnten, wie sie das gewohnt waren. Und er gab ihnen ein Bild mit. Er sagte ihnen einerseits, dass der Heilige Geist dann immer bei ihnen sein wird, aber er gab ihnen auch ein wunderschönes Bild mit, was in Johannes 15, 4-5 steht. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Jesus sagt, ihr seid die Reben. Und im Weinbau hat eine Rebe eigentlich nur eine Aufgabe. Sie muss mit dem Weinstock verbunden bleiben. Sie produziert die Frucht nämlich nicht aus eigener Kraft. Sie muss nicht wirklich viel dazu tun. Sie muss es nicht, sich nicht verdienen. Sie muss nicht, sich nicht mehr anstrengen, sich selbst versorgen. Nein, alles, was sie braucht, bekommt sie vom Weinstock. Und genau dieses Bild gibt uns Jesus mit. Jesus sagt, bleibt in mir. Und wir hören dieses Wort, bleibt in mir, und denken uns, ja, habe ich verstanden. Aber Jesus sagt das in diesem gesamten Abschnitt von Johannes nicht nur einmal. Er sagt dieses Wort bleiben nicht nur zweimal. Er sagt dieses Wort bleiben nicht nur dreimal. Er erwähnt es über 10 Mal. Bleibt, bleibt, bleibt. Und dieser Stuhl symbolisiert für mich das Bleiben. Er symbolisiert für mich das, dass wir wirklich bleiben. Weil wisst ihr, jeder von uns hat so einen Stuhl zu Hause. Und wir müssen uns den auch nicht verdienen. Wir müssen den nicht zusammenbauen oder so. Der wartet einfach auf uns, wenn wir nach Hause kommen, oder? Und Jesus sagt nicht, besucht mich, sondern er bleibt. Und ich glaube aber, dass viele von uns, und da schließe ich mich ein, wenn wir so im eigenen Leben unterwegs sind, dann denken wir uns, ah, genau, Sonntag gehen wir in die Kirche, wir sind kurz bei Jesus, dann kommt der Montagmorgen und wir gehen wieder weiter. Dann läuft es mal nicht so gut, dann denken wir, genau, Jesus, wir sind kurz bei Jesus. Dann läuft es wieder, wir stehen wieder auf, wir gehen wieder weg. Dann fällt uns wieder ein, ah ja, da war noch was. Lasst uns mal kurz Jesus besuchen. Aber Jesus sagt nicht, dass wir ihn besuchen sollen, sondern er sagt, dass wir bleiben sollen. Und es ist auch spannend, wenn wir das Wort anschauen, was in dieser Bibelstelle steht für bleiben. Das heißt auf Griechisch meno. Und es heißt nicht nur bleiben, sondern auch verweilen, wohnen, zu Hause sein. Und was mache ich zu Hause? Ich komme nicht nur kurz vorbei, ich wohne dort, dort gehöre ich hin. Und Jesus sagt, macht meine Gegenwart zu eurem Zuhause. Und das Spannende dabei ist, hey, warum möchte Jesus, dass wir bleiben? Er ist nicht an gelegentlichen Besuchen interessiert. Er ist an Beziehung interessiert. Der Weinstock hält die Reben nicht fest, weil er sie kontrollieren möchte, sondern weil die Verbindung Leben ist. Und genau deshalb lädt Jesus uns ein, zu bleiben. Nicht, weil er etwas von uns braucht, sondern weil er uns liebt und uns Leben geben möchte. Und lass uns das wirklich mal kurz nachdenken. Dieser Schöpfer des Universums, der die Sterne gemacht hat, der weiß, wie viele Haare auf deinem Kopf sind, der alle gezählt hat. Dieser Schöpfer sagt nicht, arbeite für mich, er sagt, bleib bei mir. Und das Erstaunliche am Christentum ist nicht, dass Menschen Gott suchen, sondern das Erstaunliche ist, dass Gott Gemeinschaft mit Menschen sucht. Und dass Jesus bei dir und bei mir sein möchte. Und diese Tatsache, ganz ehrlich, die bringt mich immer wieder zum Staunen. Und das Schöne ist, dieses Geschenk dürfen wir einfach annehmen. Es braucht dazu nicht viel, als einfach zu sagen, hey, Jesus, hier bin ich. Und Jesus bittet uns nicht um etwas, was wir nicht eh schon tun. Weil, wenn wir ehrlich sind, die Frage ist nicht, ob du bleibst, die Frage ist, worin du bleibst. Jeder von uns hat eine Art emotionales Zuhause, ein Ort, zu dem unsere Gedanken immer wieder zurückkehren. Wohin wandern deine Gedanken am Morgen, wenn du aufstehst? Wohin wandern deine Gedanken am Abend, wenn du zurückgehst? Weil das ist bei mir manchmal erschreckend aufschlussreich. Ich muss meine Gedanken oft nicht losschicken, sondern die wandern sowieso irgendwo hin. Wohin gehen sie in den freien Momenten des Tages? Denn genau dort liegt oft unser wahres Zuhause. Und Jesus lädt uns ein, seine Gegenwart zu diesem Zuhause zu machen. Aber wie lernt man das überhaupt? Wie lernt man, Gottes Gegenwart wirklich auch im Alltag wahrzunehmen, zu sehen, zu spüren, zu erleben? Es ist spannend, dass Mose uns da wirklich was Überraschendes zeigt. Und zwar möchte ich euch eine Stelle vorlesen aus 2. Mose 3, 1 bis 3. Mose hütete die Herde seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er die Tiere durch die Wüste und kam zum Horeb, dem Berg Gottes. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, die aus einem Dornbusch schlug. Mose sah, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht verbrannte. Das ist ja seltsam, sagte er zu sich selbst. Warum verbrennt dieser Busch nicht? Das muss ich mir näher ansehen. Und jetzt lasst uns mal so tun, als wäre das der Dornbusch aus der Wüste. Ich weiß, der hat bestimmt nicht so ausgesehen. Vielleicht hat er eher so ausgesehen, wie KI mir ein Bild gemacht hat. Vielleicht, ich weiß es nicht. Aber lasst uns einfach mal vorstellen, okay? Wir haben ja eine Vorstellungskraft, wir schaffen das. Lasst uns das vorstellen, das ist der Dornbusch. Und einfach nur die Frage, wenn ich den jetzt so anzünden würde, wie lange würde es dauern, bis der abbrennt? 30 Minuten? 3 Minuten? 10 Minuten? Wie lange würde es dauern, bis der Busch wirklich verbrannt ist? Sagen wir so mal der Durchschnitt, okay? 10 Minuten. Also wenn ich das jetzt anzünde, Linus, kannst du kurz zählen und schauen, wie lang das ist? Und die Notausgänge sind links und rechts hinten. Nein, ich mach's nicht. Aber lass uns das wirklich mal annehmen, oder? Wir haben es verstanden, es dauert vor allem nicht nur ganz kurz, sondern es dauert schon eine Weile, bis so ein Busch wirklich verbrannt ist. Und stellt euch vor, Mose sieht diesen Busch brennen. Er beobachtet ihn und er läuft nicht einfach weiter, weil er schaut hin, er wird aufmerksam. Er hat sich innerlich wahrscheinlich auf diesen Stuhl gesetzt und kurz beobachtet. Wann hast du das letzte Mal 10 Minuten auf einen Busch gestarrt und einfach nur geschaut? Als Mose diesen seltsamen Anblick beobachtet und erkennt, dass der Busch nicht verbrennt, dann geht er auf den Busch zu. Und das Spannende an dieser Geschichte ist, wenn wir das Gesamte lesen, erst dann spricht Gott. Erst dann spricht Gott. Nicht gleich, wo der Busch anfängt zu brennen. Erst dann, wo Mose realisiert hat, oh, irgendwas ist da komisch, und dann hingeht, dann spricht Gott. Gott findet jemand, der lange genug innehält und lange genug wartet, um zu realisieren, dass hier mehr passiert als nur ein brennender Busch. Er findet jemand, der lange genug aufmerksam ist, um zu realisieren, hier ist Gott am Werk. Und der jüdische Rabbi Lawrence Kushner hat dazu folgende Aussage getätigt: Der brennende Busch war kein Wunder. Er war eine Prüfung. Gott wollte herausfinden, ob Moses länger als ein paar Minuten aufmerksam sein konnte. Als Mose es tat, sprach Gott: Der Trick besteht darin, lange genug aufmerksam zu sein, um das Wunder zu erleben, ohne einzuschlafen. Es gibt eine andere Welt, genau hier in dieser, wann immer wir aufmerksam sind. Und ich mag diesen Gedanken. Weil vielleicht bestand Moses größte geistliche Stärke in dem Moment nicht, heilig zu sein. Vielleicht bestand sie einfach darin, aufmerksam zu sein. Mitten im Alltag. Er war bei seiner Arbeit. Er hat die Herde gehütet. Er war mitten am Arbeiten. Er war nicht in einer Synagoge oder im Tempel, sondern bei der Arbeit. Und wisst ihr, wie ich vermutlich an diesem Busch vorbeigegangen wäre? Wahrscheinlich so aufs Handy geschaut. Ah, oh, da brennt etwas. Und ich gehe weiter. Wenn es mich nicht interessiert, wenn ich nicht wirklich denke, dass da was Schlimmes passiert, dann gehe ich einfach weiter. Und wir leben oft so schnell und packen unser Leben so voll, dass wir Gottes Gegenwart im Alltag kaum wahrnehmen. Vielleicht gibt es auch in unserem Leben brennende Dornbüsche. Momente, in denen Gott uns begegnen möchte, Momente voller geistlichem Potenzial, aber wir sind schon beim nächsten Termin, bei der nächsten Aufgabe, beim nächsten To-Do. Und vor ein paar Wochen war ich selber einkaufen. Ich hatte es ziemlich eilig. Ihr kennt das wahrscheinlich. So, ich wollte nur noch schnell ein paar Sachen kaufen, war gedanklich schon bei meinem nächsten Termin. Und dann treffe ich plötzlich eine Person, die ich schon lange, wirklich Jahre nicht mehr gesehen hatte. Und sie freut sich riesig, mich zu sehen. Und ich muss kurz überlegen, wer war das nochmal? Mir fällt es dann schon schnell ein, aber ich musste kurz überlegen und brauchte einen Moment. Und wir wechseln so ein paar übliche Sätze, so: Wie geht's dir? Gut. Dir? Gut. Und schon fertig war das Gespräch. Und wir gehen wieder auseinander. Und nicht, weil die Person keine Zeit hatte, sondern weil ich keine Zeit hatte, haben wir mehr gesprochen. Im Auto, also erst danach, kam mir dann der Gedanke: Vielleicht war die Begegnung nicht zufällig. Vielleicht hätte ich die Gelegenheit nutzen können, mich für etwas zu entschuldigen, was damals zwischen uns stand. Es war nichts Großes, aber ich wusste, es steht zwischen uns. Und vielleicht hätte ich gerade jetzt die Gelegenheit nutzen können. Und Gott hätte vielleicht dann sogar noch was sehr Schönes daraus machen können, dass wir vielleicht sogar über den Glauben sprechen. Wer weiß, was aus dem Gespräch geworden wäre. Aber ich war schon beim nächsten Termin. Vielleicht war das mein Dornbusch. Dieser Moment, diese Person, diese Gelegenheit. Und ich war nicht aufmerksam genug. Was mich dann an dem Tag getröstet hat und ich mir denke, ja Gott, danke, du kennst mich. Er ist geduldig. Also ich habe die Person nicht mehr gesehen, aber am selben Tag war unser Basic Gospel Training. Und Gott schenkte mir dort eine andere Person. Und eine andere Begegnung. Ich lernte auf der Straße eine Person kennen, die sich bereits ziemlich viele Fragen über Gott stellt, aber noch nie gehört hat, dass dieser Gott wirklich persönlich ist, dass er ihr persönlich begegnen möchte. Und ich durfte der Person einfach erzählen, was Gott in meinem Leben schon gemacht hat und wie ich ihn persönlich erlebt habe. Zwei Begegnungen an einem Tag. Und vielleicht war die erste Begegnung wichtiger von beiden, ich weiß es nicht. Bei der ersten war ich schon beim nächsten Termin und bei der zweiten war ich aufmerksam. Und genau das hat mich beschäftigt, weil vielleicht geht es im Leben wirklich oft weniger darum, mehr zu tun, sondern mehr darum, wahrzunehmen, aufmerksam zu sein. Sind wir aufmerksam genug, um wahrzunehmen, wo Gott bereits am Werk ist? Denn ich versichere euch eins, Gott ist immer mit uns, aber wir sind nicht immer mit Gott. Und darum brauchen wir geistliche Stützräder, einfach Praktiken, die uns helfen, immer wieder aufmerksam zu sein für seine Gegenwart. Und um das klarzustellen, Jesus lädt uns nicht ein, aus dem Alltag herauszutreten, sondern er lädt uns ein, dass wir ihn mit hineinnehmen in unseren Alltag. Es geht nicht darum, sich in einem Kloster zu verkriechen, sondern darum zu lernen, ständig mit Jesus zu sein, frühstücken, mit Jesus zusammen zu sein, arbeiten, um mit Jesus zusammen zu sein, Wäsche aufhängen, um mit Jesus zusammen zu sein, im Berufsverkehr irgendwo stecken und mit Jesus zusammen zu sein, schon wieder Windeln wechseln und mit Jesus zusammen zu sein, deine Mails checken und immer noch mit Jesus zusammen zu sein. Es ist hier nicht die Aufgabe, dir mehr Zeit für Jesus zu nehmen, sondern wirklich 24/7 mit Jesus zu sein. Also lautet so eine Frage hier, wie erinnere ich mich eben im Alltag daran, dass Jesus da ist? Also ich persönlich brauche da wirklich geistliche Stützräder. Kleine Erinnerungen, die meinen Blick immer wieder auf ihn lenken. Und ich, ganz ehrlich, ich trickse mich da selber immer ein bisschen aus. Ich überlege mir, was mir hilft und probiere immer wieder unterschiedliche Sachen aus. Und ich habe euch ein paar Sachen mitgebracht, die ich mache. Bei der Konferenz hat die Josie Bigger darüber gesprochen, dass sie einen Jesus-Teller hat. Also, dass sie hin und wieder am Tisch einen zusätzlichen Teller auf den Tisch legt, einfach als Symbol, dass Jesus wirklich am Tisch sitzt. Und ich mache das jetzt auch hin und wieder. Und es ist so schön, dass ich dann eben, wenn ich esse, mir bewusst mache, Jesus ist da. Und ich habe da schon die besten Gespräche mit ihm gehabt, weil ich mich dann ausgetauscht habe mit ihm über den Tag. Ich habe ihn dann auch wirklich um Rat gebeten. Und es hat mir geholfen, dass ich auch weiß und sehe, hey, er ist da. Oder eine andere Sache, die ich mache, seit kurzem, ich habe einen Jesus-Chat auf meinem Handy. Ich habe wirklich auf Telegram einen Chat eingerichtet, wo eigentlich nur ich drinnen bin und er heißt aber Jesus und habe Nachrichten vorprogrammiert, weil ich liebe das und das entspricht mir und habe einfach Bibelstellen, also Sachen, die Jesus spricht, vorprogrammiert, die werden mir dann später zugesendet und ich habe es jetzt schon erlebt, dass die kommen dann, die Nachrichten, irgendwann, ich denke schon längst nicht mehr daran. Und die kommen dann so in Momente, wo ich merke, ah genau, jetzt brauche ich eigentlich genau das. Und erinnert mich wieder daran, hey, Jesus ist jetzt da, dort, wo ich gerade bin. Wenn ich gerade vielleicht eben schon wieder meine Nachrichten ansehe und denke, boah, anstrengende Nachrichten. Und dann steht da Jesus auch drinnen und ich denke mir, ja, das ist gut, das hilft mir. Eine Sache, die ich auch seit 3-4 Jahren mache, da hat mir Jesus ein Bild geschenkt, wie er mit mir auf dem Wasser steht. Ähnlich wie bei Petrus, wo er aus dem Wasser aufsteigt, sehe ich mich wirklich vom inneren Auge, wie ich mit Jesus auf dem Wasser stehe. Manchmal ist es ruhiges Wasser, manchmal stürmt es, aber ich weiß und habe es dann auch schon erlebt, wenn ich bei Jesus bleibe, dann passiert mir nichts, dann geht's mir gut, dann fühle ich mich wohl, dann weiß ich, alles ist gut. Und dieses Bild begleitet mich ständig, immer wieder, meistens dann, wenn sich mein Leben wie ein Sturm anfühlt, dann erinnere ich mich auch im Alltag an dieses Bild und weiß und werde wieder innerlich ruhig, weil ich weiß, okay, er ist da, ich bin bei ihm, der Sturm kann mir nichts anhaben, weil Jesus gibt mir das, was ich brauche. Das sind so kleine Sachen. Ich könnte euch noch viel mehr erzählen, aber es sind so Sachen, die mir helfen, im Alltag wirklich bei Jesus zu sein, ihn mit hineinzunehmen in das, wo ich eh drin stecke. Und das sind wirklich meine Gedankenstützen. Überleg dir selber, was hilft dir? Was bringt dich aus dem Alltag kurz vielleicht raus, nur zum Erinnern, ah ja, Jesus ist ja mit mir drin im Alltag. Und es geht nicht darum, einfach noch mehr Termine mit Jesus in den Kalender zu quetschen. Aber gleichzeitig möchte ich auch kurz betonen, wäre es ein Missverständnis zu denken, dass es ganz ohne bewusste Zeit mit ihm funktioniert. Weil jede Beziehung lebt von gemeinsamer Zeit. Gebet, Bibel lesen, Zeiten der Stille sind die Orte, an denen wir Jesus wirklich kennenlernen können. Seine Stimme hören und uns von seiner Liebe prägen lassen. Und wir erleben Gottes Gegenwart im Alltag nicht, weil wir nur kurz an ihn denken, sondern wir erleben ihn, weil wir Zeit mit ihm schon verbracht haben. Und genau deshalb fällt es uns eben später leichter, auch mitten im Chaos des Alltags bei ihm zu bleiben. Und wir kennen das aus unserem Alltag, oder? Die Menschen, mit denen wir viel Zeit verbringen, die prägen uns. Mit manchen Menschen bin ich fröhlicher, mit anderen entspannter, mit anderen angespannter, mit anderen mutiger. Zusammensein macht etwas mit uns. Und wie viel mehr macht das Zusammensein mit Jesus etwas mit uns? Und hier liegt etwas, das mich auch immer wieder zum Staunen lässt, dass Jesus uns einlädt, wirklich bei ihm zu bleiben. Er möchte mit uns sein. Und manchmal reden wir über Nachfolge so, als würde Jesus uns vor allem Aufgaben geben. Doch er liebt uns einfach. Bevor Jesus etwas von uns möchte, möchte er uns. Bevor wir etwas für ihn tun, dürfen wir bei ihm sein. Und vielleicht ist das für viele von uns einer der schwersten Gedanken. Mir fällt das manchmal schwer. Mein persönliches wäre lieber so, ich tue was für Jesus und dann liebt er mich, weil ich einfach so ticke. Mir fällt das manchmal schwer, zuerst zu checken, hey, nein, zuerst kommt die Liebe und aus der Liebe heraus mache ich Sachen. Er sucht meine Nähe. Und das Wichtigste eben, was zwischen Gott und einem Menschen geschieht, ist geliebt und lieben und geliebt zu werden. Und wir unterschätzen die Kraft der Liebe Gottes, glaube ich, oft. Aber aus der wächst Frieden, aus der wächst Liebe und langsam auch die Frucht des Heiligen Geistes. Und das Schöne ist eben, in seiner Gegenwart, und dieser Gedanke kam mir wirklich erst bei der Predigtvorbereitung, wenn ich in seiner Gegenwart bin, dann bin ich ruhig, dann bin ich glücklich, dann bin ich hoffnungsvoll und das kann ich den ganzen Tag haben, wenn ich bei ihm bin. Und wer will das nicht? Wir können das wirklich mitten im Alltag einüben. Er möchte, dass wir bei ihm sind. Und Jesus nannte diese Lebensweise eben bleiben, aber im Laufe der Geschichte wurde es auch anders bezeichnet von unterschiedlichen Leuten und wundervolle Bezeichnungen, zum Beispiel schweigende Liebe, in liebevoller Aufmerksamkeit bei Gott verweilen, Zeit verschwenden mit Gott, das mit Gott leben und auch die Übung, in Gottes Gegenwart zu sein. Und diese letzte Formulierung gefällt mir besonders. Denn sie nimmt den Druck heraus, dass Bleiben keine Begabung ist, so entweder du kannst das oder du kannst das nicht, sondern wir können das üben. Und so schön die Vorstellung bei Jesus zu sein auch ist, es braucht manchmal auch Übung. Die Aussage, die Übung in Gottes Gegenwart zu sein, stammt von Bruder Lorenz und er hat es sich zum Ziel gemacht, genau das einzuüben. Er war ein Priester, hat aber in der Küche gearbeitet und ihr wisst, wie es in einer Küche zugeht, oder? Laut, stressig, es war mitten in Paris, in einer Großstadt und mitten dort beim Kartoffelschälen, beim Geschirrspülen, dort lernt er bei Jesus zu sein. Er hat selber geschrieben, die heiligste, gewöhnliche und nötigste Übung im geistlichen Leben ist die Wahrnehmung der Gegenwart Gottes. Und ich liebe diese Idee, die Gegenwart Gottes einzuüben mitten im Chaos, im Lärm und im Gewusel dieser Küche. Und vielleicht denkst du dir, ja, ich will ja mit Jesus zusammen sein, aber ich habe keine Zeit. Ich wünsche mir ja Ruhe, aber mein Leben ist zu voll. Und wir wollen Menschen der Liebe werden, aber unsere To-Do-Listen sind teilweise länger als unsere Aufmerksamkeitsspanne. Und wenn ich mich dann mal hinsetze, um bei Jesus zu sein, denke ich 2 Minuten später schon darüber nach, ob ich die Waschmaschine eigentlich ausgeschaltet habe, was ich heute Abend noch kochen will und bin schon wieder weg. Aber Das war nicht der Plan meiner Gebetszeit. Und deshalb bin ich froh, dass Bruder Lorenz uns den Ruck rausnimmt und nicht von Perfektion spricht, sondern von etwas, das wir lernen dürfen. Und wenn du ganz am Anfang bist, möchte ich dich ermutigen, beginn einfach, versuch's heute mal. Wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist und vielleicht frustriert bist, weil es nicht immer klappt, dann möchte ich dir sagen, bleib dran. Jesus ist da. Er ist sowieso da. Und jede Beziehung wächst durch Zeit und Aufmerksamkeit. Und ich wünsche mir persönlich, morgen ein kleines bisschen besser darin zu sein. Wünschst du dir das auch? Jesus lädt uns wirklich ein, ihm nachzufolgen. Und die erste Lektion eines Lehrlings lautet, sei bei ihm. Bleib in mir und ich in euch. Und vielleicht erinnert ihr euch morgen nicht mehr an alles, was ich gesagt habe. Kein Problem. Erinnert euch aber an diesen Stuhl. Erinnert euch daran, dass Jesus nicht sagt, besucht mich, sondern bleibt bei mir. Und dass er das zu uns Menschen sagt, obwohl er weiß, wie schnell wir abgelenkt sind, obwohl er weiß, wie schnell wir wieder aufstehen und weggehen. Er sagt das zu uns. Er möchte, dass wir seine Gegenwart wirklich zu unserem Zuhause machen. Trotz unserer Ablenkungen, trotz unserer Unbeständigkeit möchte er bei dir und bei mir sein. Und mein Wunsch ist, dass wir das jetzt kurz üben, ganz praktisch machen. Wir sitzen jetzt ja eh alle auf einem Stuhl, oder? Und ich möchte euch kurz in ein Gebet leiten und euch kurz im Prinzip zu Jesus zu führen. Es hilft euch wahrscheinlich, wenn ihr die Augen zumacht und euch eure Herzen aufmacht. Ich möchte euch wirklich bitten, dass stell dir vor, du stehst in deiner Küche. Stell dir vor, du läufst zu deinem Kühlschrank hin. Du öffnest mit der einen Hand deinen Kühlschrank, schaust hinein, siehst, was alles drin steht, nimmst auch etwas in die Hand, was in der Tür steht, legst es aber wieder hinein. Dann schließe den Kühlschrank wieder. Dreh dich um und Jesus steht vor dir. Er steht vor dir und stell dir vor, dass du einfach mit ihm zu deinem Küchentisch läufst. Ihr setzt euch beide hin, er auf einen Stuhl, du auf den anderen Stuhl. Und jetzt lass Jesus sprechen oder stell deine Frage, die du ihm dringend stellen möchtest. Oder sei einfach mit ihm am Tisch und sagt beide nichts. Jesus, danke dir, dass du sprichst. Danke, dass du mit an unserem Küchentisch sitzt. Danke für das, was du jetzt gesprochen hast oder wo wir jetzt einfach nur in deiner Gegenwart sein durften. Lass das, was du uns jetzt gesagt hast, wirklich in unserem Herzen verankern. Und Jesus, ich wünsche mir mehr solcher Momente in meinem Leben und für jeden Einzelnen, der hier drinnen ist. Mehr Momente, in denen wir dich erleben, mitten dort, wo wir sind, in unserem Alltag. Begegne du uns. Richte du unseren Blick immer wieder auf dich, dass wir dich erleben und spüren und wissen, wir sind nie alleine. Du gehst jeden Tag, jeden Schritt mit uns. Danke dir dafür, Gott, dass du Jesus gesandt hast und dass er immer bei uns ist. Ich danke dir so sehr, weil das ist das größte Geschenk überhaupt. Amen. Musik.
Hey, danke fürs Zuschauen. Vielleicht hat dich was in der Message angesprochen oder dir weitergeholfen. Dann schreib es in die Kommentare. Abonniere unbedingt unseren Kanal. Und falls du irgendwelche Infos brauchst oder uns unterstützen willst, findest du alles in der Videobeschreibung oder auf unserer Webseite. Wir sehen uns. Bis bald. Ciao.